Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Wenn euch ein bisschen zu warm wird, dann setzt euch so in diese Ecke, kann ich sehr empfehlen. Da ist ein Ventilator an. Haltet durch, ich versuche mich zu beeilen bei dem warmen Wetter. Und wir werden heute uns nochmal unsere Gemeinde anschauen. Und zwar zum letzten Mal. Das ist also der letzte Teil von der unsere Gemeindereihe. Und wir haben begonnen mit dem Ziel, einfach transparent zu machen, wer oder was sind wir hier überhaupt. Wir haben gemerkt, dass man, wenn man hier als Handwerker war, ganz häufig, also wir waren hier mit den Handwerkern, da wurde man ganz häufig gefragt, ja, was ist das denn hier überhaupt? Was macht ihr hier überhaupt? Und viele Leute wissen überhaupt gar nicht, was Kirche, was Freikirche ist und was wir sind. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, hey, wir wollen das nochmal transparent machen. Wir wollen zeigen, wer und was wir eigentlich sind, auch wenn man jetzt nicht hier ist, sondern es vielleicht im Podcast hört, einfach nochmal so kennenlernen kann, wer wir sind. Und zweitens auch für alle, die das jetzt so ein bisschen, oh, wir wissen ja schon, wer wir sind, ne? Wir sind schon länger hier, nochmal uns fokussiert und ausrichtet auf das, was wir uns wünschen, auch hier im neuen Standort, wo wir jetzt auch schon tatsächlich über einen Monat sind. Wir werden uns heute mit dem letzten Teil beschäftigen. Begonnen haben wir mit so einem ganz rausgezoomten Blick über Kirche und Gemeinde. Wir haben nämlich begonnen an Pfingsten mit der Entstehung. Haben also erstmal ganz grob geguckt, wo hat Kirche, wo hat Gemeinde begonnen und was macht das eigentlich aus? Und wir sind immer quasi, haben immer weiter reingezoomt, sind dann auf Freikirche gekommen. Und letzte Woche haben wir uns schon direkt mit unserer Vision und Mission beschäftigt. Und heute quasi nochmal der zweite Teil ganz reingezoomt mit unserer engeren Geschichte als Brüdergemeinde. Und ich möchte die verbinden mit drei Werte, die wir uns als Gemeinde in den letzten Jahren nochmal ganz neu vorgenommen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du Brüdergemeinde, dieses Wort so gar nicht. Vielleicht verbindest du das eine oder das andere damit. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe häufig in den letzten Monaten und Jahren, wo ich viel in der Jugendarbeit rumgekommen bin, eher so ein negatives Bild mitbekommen von den Leuten. Wenn sie gefragt wurden, aus welchen Gemeinden sie kommen und man kam aus einer Brüdergemeinde, ja, aber nicht so eine richtige Brüdergemeinde. Oder ja, es ist schon ein bisschen schwierig, ich komme halt aus einer Brüdergemeinde und das hat man sich immer so ein bisschen geschämt. Und Brüdergemeinde steht bei vielen tatsächlich heute für etwas, für das sie aber überhaupt nicht stehen sollte eigentlich und auch nicht, wie sie angefangen hat. Und das ist eine gewisse, ein Paradoxon, also ein Widerspruch. Und es ist total spannend. Heute verbindet man Brüdergemeinde, wenn man das schon irgendwie mal kennengelernt hat im freikirchlichen Sektor. Wenn nicht, ist es super, dann ist es total, vielleicht nur vom Wort ein bisschen komisch, aber dann kann ich dich heute aufklären, was das bedeutet. Aber man verbindet das eventuell so ein bisschen mit undynamisch, engstirnig, altbackend, ach, so ein bisschen abgrenzend für sich so. Und das ist aber überhaupt nicht das, wie unsere Bewegung gestartet ist. Und das ist total spannend, das wieder zu entdecken. Und wir haben vor, glaube ich, ein, zwei Jahren so eine Reihe mal gemacht, so eine Predigtserie über die Wurzeln unserer Bewegung. Und das hat uns so neu herausgefordert, uns wieder auf diese Anfangswerte zu fokussieren, die einfach genial sind und die ich heute euch nochmal ganz neu vorstellen möchte. Und wir haben diese Werte so ein bisschen gepresst in so einen Untersatz, den ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon mal bei uns gelesen habt. Und zwar, das Christusforum Kiel steht für eine überkonfessionelle, bibeltreue Freikirche am Puls der Zeit. Wow, was bedeutet das jetzt? Und genau das werden wir uns heute anschauen, diese drei Punkte, überkonfessionell, bibeltreu und am Puls der Zeit. Brüderbewegung war eine Spätfolge der revolutionären Freikirchen-Entstehungszeit, so im 17., 18. Jahrhundert im engelsächsischen Bereich. Auf der britannischen Halbinsel sind viele, viele Freikirchen entstanden. Also vielleicht schon mal gehört, Methodisten, Baptisten, Presbyter, Quäker hat man vielleicht noch nicht so gehört. Das sind so alle möglichen Freikirchen, die sich so von der Kirche abgespalten haben, die gesagt haben, hey, wir wollen Gemeinde irgendwie wieder neu leben. Wir können das nicht mehr so vereinbaren mit dem, wie Kirche funktioniert. Und dann gab es so eine krasse Aufsplitterung in diesen Jahrhunderten, dass sich die, wie gesagt, ganz verschiedenen Gruppierungen bildeten, dass so ein paar junge Männer sich zusammengefunden haben in Dublin und gesagt haben, hey, irgendwie ist das nicht richtig, dass wir uns aufsplitten und uns die ganze Zeit gegeneinander abgrenzen und so definieren. Ich bin der Methodist und ich bin der Baptist und ich bin der dies und das. Und sie haben sich einfach getroffen um 1830 herum und haben gemerkt, ey, in der Bibel spricht Jesus immer wieder von dieser Einheit. Er spricht davon, dass wir Christen eigentlich alle Christen sind im Leib Christi und dass Jesus Christus unser Haupt, unser Kopf ist und dass es keine Unterschiede gibt. Und sie trafen sich mit dem Wunsch, einfach auf Grundlage des Wortes Gottes, ohne irgendwelche Zusatzerfindungen quasi, Zusatzstrukturen, zusatzabgrenzende Namen oder was auch immer, einfach zu versammeln. Daher ist der Name entstanden, der ihnen von außen gegeben wurde, weil sie sich nie einen Namen geben wollten, christliche Versammlung. Einfach weil die Männer damals, um Darby, Müller und Co., die wollten eigentlich gar keine neue Denomination, also keine neue Konfession, keine neue Gruppe sein. Sie waren Christen, die kamen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Der eine war Theologe, der andere war aus der Freikirche, der nächste kam aus der Landeskirche. Das war egal, man traf sich auf Grundlage des Wortes Gottes, hat gesagt, wir können Abendmahl feiern, auch ohne irgendwelche Strukturen, weil das steht in der Bibel gar nicht drin. Und das war die Zeit, wo die Brüderbewegung ganz besonders mit diesen vier Männern gestartet ist. Das sind Darby, Müller, Chapman und Groves, die damals einen Vers für sich entdeckt haben, weshalb ihnen später auch dieser Titel Brüderbewegung gegeben wurde. Es hat nichts damit zu tun, dass es nur Brüder gibt und die Frauen werden irgendwie gar nicht berücksichtigt, sondern es hat einen anderen geschichtlichen Hintergrund. Das will ich immer ganz klar herausstellen. Und zwar dieser Vers aus Matthäus 23, Vers 8. Und auch dann noch, könnte man noch Vers 10 dazu nehmen. Da steht, aber ihr sollt euch nicht, also Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen, also Meister. Rabbi waren so die Ausbilder, ja, die Meister. Denn einer ist euer Meister, der Christus, also Jesus selbst. Ihr aber seid alles Brüder. Ihr seid alle gleich. Jesus wusste schon im Vorhinein, dass in Kirche es immer wieder passieren wird, dass Leute nach Macht hungern. Dass sie Macht übernehmen, dass sie sagen, ach, ich bin besser, ich bin ein Geistlicher und ihr seid die Gläubigen. Ich bin der Prediger und ihr seid die Normalos. Das gibt es aber nicht. Jesus hat gesagt, nur ich bin euer Meister. Ihr alle seid gleich. Ihr habt alle Begabungen bekommen. Ihr seid alle gleichwertig. Natürlich haben in Gemeinde nicht alle die gleiche Verantwortung. Und wir haben auch eine Verantwortung und Leitungsstruktur in der Bibel mitbekommen. Bekommen, aber von der Wertigkeit, von den Gläubigen her, ist es nicht nötig, da irgendeinen Unterschied zu machen. Das heißt, Brüderbewegung hatte dann auch keinen Pastor, sondern jeder hat in der Bibel studiert, jeder hat sich mit seinen Begabungen eingebracht. Und ein zweiter zentraler Vers, der unsere Bewegung so motiviert hat, sich zu treffen, war in Matthäus 18, Vers 20, dieser Vers, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also einfach in Jesu Namen versammeln, daher auch dieser Begriff, und dann bin ich in ihrer Mitte. Da brauchen wir gar nichts, wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen keine Ordinierung, wir brauchen keine irgendwie Identifikation mit irgendwelchen Pastoren, die uns helfen, das zu tun oder uns erlauben, das zu tun. Und so trafen sich verschiedene Geschwister aus ganz unterschiedlicher Prägung. Und das ist eine ganz geniale Grundlage eigentlich. Egal, wo man herkam, wir treffen uns auf Grundlage des Wortes Gottes. Egal, aus welcher Prägung du kommst, du bist herzlich willkommen. Wir reden auf Grundlage der Bibel, nicht auf Grundlage dessen, wo du herkommst. Und das ist auch ein Wunsch, den wir wieder neu lernen wollen und den wir ausdrücken mit überkonfessionell. Es geht uns nicht darum, dass wir Leute in eine Schublade stecken und viel schnell passiert uns das. Ah, du kommst aus der Gemeinde, dann denkst du wahrscheinlich so. Ah, du kommst aus der Konfession, ja, dann denkst du wahrscheinlich so. Schublade auf, rein, zu. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen offen sein für Christen, und wir wollen uns unterhalten und diskutieren auf Grundlage der Bibel. Deswegen haben wir uns umbenannt in Christus Forum, weil wir ein Forum sein wollen für Menschen, wiedergeborene Menschen, die sich auf Basis des Evangeliums verbunden fühlen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Einheit des Leibes Christi ist immer wieder eine Gefahr. Man fängt an zu pauschalisieren, man fängt an, sich drüber zu stellen. Und das erlebe ich in den letzten Jahrzehnten so mit Brüdergemeinde. Brüderbewegung ist ja erst etwas mehr als 160 Jahre alt, 170 von 1830 gesehen. Aber wir erleben in den letzten Jahrzehnten, dass man sich anfängt abzugrenzen. Ich höre das auch auf Freizeiten, ah, du bist Baptist, ah, ich bin Brüdergemeindler, ich lese mehr in der Bibel oder sowas. Ja? Diese Arroganz, die manchmal dahinter steckt, ist nicht unser Wert. Das ist nicht das, was uns auszeichnen sollte. Und ich erlebe das bei mir auch in der Vergangenheit. Ich bin auf die Bibelschule gegangen und ich habe mich erlebt als unglaublich arrogant. Ich wusste das gar nicht, ich habe das gar nicht gemerkt. Aber ich bin auf die Bibelschule gegangen und dachte, wow, ich weiß schon ziemlich viel, denn ich bin in der Brüdergemeinde groß geworden. Und dann bin ich da so reingekommen und dann habe ich Bibelstellen kennengelernt, die hatte ich vorher noch nie so bewusst wahrgenommen. Und ich wurde ganz schön demütig. Und ich glaube, das brauchen wir, wenn es um Einheit und Liebe unter Christen geht. Wir brauchen als erstes Demut, bevor wir anfangen, in Schubladen zu stecken. Ah, der kommt aus dem Leuchtturm. Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit den Jugendverantwortlichen vom Leuchtturm. Wir sind von Flensburg bis nach Kiel eine Stunde zurückgefahren. Und sie haben mich gefragt, hey, wie ist denn eure Theologie vom Heiligen Geist und was ist eigentlich das Problem im Bezug auf uns Charismaten und Pfingstler? Was sind so das, was ihr anders seht? Und ich habe das dann gedacht, so, ja, meine Gelegenheit, jetzt kann ich das mal auf den Punkt bringen. Jetzt erkläre ich das mal, was ich problematisch sehe, wenn man dem Heiligen Geist zu viel irgendwie da eine komische Theologie draus macht. Und dann habe ich mit denen geredet und sie haben mir zugestimmt. In all den Sachen, die ich problematisch sehe, die ich so kennengelernt habe, wo ich so eine Schublade hatte von den pfingstlerischen Tendenzen und Theologien, da haben sie mir gesagt, das sehen sie selber auch nicht so. Sie sehen auch einiges kritisch in ihrer Gemeinde. Und es hat mich froh gemacht, dass wir uns einfach mal unterhalten, dass wir nicht von außen hier über andere Christen urteilen, sondern dass wir uns einfach mal treffen und mal drübereinander sprechen und merken, wow, man kann sich auf Grundlage der Bibel tatsächlich unterhalten und man sollte nicht so schnell pauschalisieren und sich nicht so erheben. Das ist mein Wunsch auch wieder für uns hier als Gemeinde, dass wir uns treffen und dass wir uns verstehen als Bewegung, die sich auf Grundlage der Bibel mit allen Christen verbunden fühlt. Und da haben wir echt noch Potenzial nach oben. Und wenn du neu bei uns bist oder wenn du dir das anhörst im Internet oder wenn du dir Gedanken machst, was ist das hier eigentlich für eine Gemeinde, dann wünsche ich mir, dass du Offenheit bei uns kennenlernst, dass du ein Forum kennenlernst, wo man Fragen stellen kann, wo man auch sagen kann, das habe ich auch anders gelernt. Wie seht ihr das denn eigentlich? Dass ihr nicht den Eindruck habt, ich darf hier gar nicht meine Meinung sagen, sondern das Gegenteil sollte der Fall sein. Gerhard Jordi, der unsere Bewegung studiert hat, der viele Bücher über die Brüderbewegung geschrieben hat, sagt einmal, was unsere Bewegung ausgemacht hat, war Ringen um die Einheit der Christen und tiefschürfende Schriftwortung um das Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde. Das hat Gemeinde, das hat Brüdergemeinde am Anfang ausgemacht. Tiefschürfende Schriftforschung ist der zweite Punkt. Bibeltreu. Was meinen wir eigentlich damit und warum ist uns das so wichtig? Ich habe das mal versucht so zu definieren als die Bibel, das Wort Gottes ist unsere Autorität als Lehre, für die Lehre und unser Leben. Wir lieben sie zu studieren, damit sie ein Spiegel für unser persönliches und gemeinliches Leben wird und bleibt. Hey, genau das wünschen wir uns. Egal wie wir geprägt sind, wir lernen alle, die Bibel zu studieren. Und das ist eigentlich unser Wunsch, unser Anspruch. Dass das nicht nur die Leute hier vorne können, dass das nicht nur die Hauskreisleiter können, sondern dass wir das alle lernen. Wir müssen nicht alleine die Bibel entdecken, aber für uns persönlich. Das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch. Dafür schlägt mein Herz. Als ich angefangen habe, mein Kinderglauben noch ein bisschen zu hinterfragen und selber die Bibel zu studieren und nicht immer das nur zu konsumieren, hat das für mich echt total coole Auswirkungen gehabt. Ich hatte ganz neue Motivation, mit Jesus zu leben. Und so ist es auch den Männern am Anfang der Brüderbewegung gegangen. Sie haben angefangen, die Bibel für sich neu zu entdecken. Und jetzt wieder so ein Widerspruch, das Witzige ist oder das Blöde ist, dass Bibeltreu heute verwechselt wird mit konservativ und altbacken und total engstirnig und verkorkst. Das ist es nämlich überhaupt nicht gewesen. Bibeltreu oder vielleicht könnte man das Bibelreflektiert nennen, bedeutet etwas völlig anderes. Und das will ich heute nochmal ganz deutlich machen. Am Anfang der Brüderbewegung, habe ich schon deutlich gemacht, hat man in die Bibel geschaut und man hat gemerkt, Moment, also das und das, das sehen wir eigentlich ganz anders von der Bibel her. Man hat also angefangen, seine Tradition und die ganzen Männer von damals, die waren hauptsächlich in Kirche aufgewachsen. Ja? Die hatten also ganz strikte Tradition und Prägung mitbekommen und die haben angefangen, in der Bibel zu lesen und haben gesagt, nee, wir hinterfragen das, wir reflektieren das. Und das bedeutet, das ist das Gegenteil von Verstocktheit. Bibeltreu und bibelreflektiert ist eigentlich, ich kann meine Prägung anhand des Wortes Gottes überprüfen, egal was es ist. Egal, ob du katholisch aufgewachsen bist, evangelisch, ganz ohne Kirche, egal, ob du in Brüdergemeinde, in ganz anderer Freikirche groß geworden bist. Es ist ganz egal. Ich lerne, mit meiner Brille der Prägung abzunehmen und einfach mal in die Bibel zu schauen. Das ist mega schwer. Wir sind alle nicht objektiv. Niemand kann für sich in Anspruch nehmen, komplett objektiv zu sein. Das ist einfach unmöglich. Aber wir können es trotzdem versuchen, dem Wort Gottes eine Autorität zu geben. Das heißt nicht, ich stelle meine Prägung darüber, habe gesagt, ja, das habe ich auch schon immer so gesehen. Das ist so. Und sondern ich stelle mich unter das Wort Gottes und sage, ja, Mensch, diesen Vers, den habe ich noch nie so erlebt. Das wusste ich gar nicht. Da muss ich mal drüber nachdenken. Das fällt uns schwer. Uns allen fällt das schwer. Unsere Prägung, umso länger wir im Glaubensleben unterwegs sind oder umso älter wir sind, fällt das mega schwer, unsere Prägung zu hinterfragen. Nee, das kann nicht sein. Das habe ich schon immer so von dem Prediger gehört, den ich da immer bei YouTube angucke oder den Pastor von früher. Das ist mega schwer, seine Prägung zu hinterfragen. Das wird umso schwerer, desto mehr und desto länger man irgendwie im Glauben unterwegs ist. Und wir wollen eigentlich Folgendes. Wir wollen eigentlich immer wieder uns reflektieren. Was sind die feststehenden Prinzipien und Ordnungen in der Bibel? Und die wollen wir leben. Das bedeutet für uns bibeltreu. Das heißt, wir wollen in die Bibel schauen und uns daran halten, was da drin steht. Wir wissen das und wir glauben, dass Gottes Wort da drin steckt. Und wenn es wirklich Gottes Wort ist, dann weiß Gott am besten, was für uns im Leben nötig ist. Wenn ich daran glaube, dass Gott wirklich mich geschaffen hat und dass er das Beste für mich vorhat, dann muss ich ja glauben, dass seine Prinzipien auch wirklich das Beste für mein Leben sind. Und das ist für mich der Wunsch, auch an Dinge festzuhalten, wo ich sage, ah, da weiß ich jetzt, ich hätte lieber auf was anderes Bock, aber die Bibel sagt mir eigentlich das. Und ich glaube, dass das dann für mich besser ist, wenn Gott das für mich so aufschreibt. Und es gibt gerade in unserer Zeit große Probleme, am Wort Gottes sich festzuhalten. Aber viele denken jetzt, glaube ich, an nur eine Richtung. Und ich möchte das mal aber auch an zwei Richtungen deutlich machen. Eine Richtung, die es heute vielfach leider gibt, ist die liberalistische. Das heißt, biblische Themen, biblische Prinzipien werden verwässert. Ja, das gilt nicht mehr so. Das ist halt nicht mehr so, das wissen wir besser, die Wissenschaft weiß das besser. Und das ist ein großes Problem. Zum Beispiel bei der Ehe, Mann und Frau zieht sich als Gottes Schöpfungsordnung wirklich von Anfang bis Ende der Bibel durch. Und das ist einfach klar, das ist Wahrheit. Das ist das, was die Bibel, das hat nichts mit Kultur zu tun, sondern was die Bibel wirklich für uns Menschen vorgesehen hat, was Gott für uns als sinnvoll und wichtig erachtet. Dass wir Christen unsensibel vielfach in der Vergangenheit mit Menschen umgegangen sind, denen es anders geht, steht auf einem anderen Blatt. Das will ich jetzt auch gar nicht besprechen. Aber trotzdem bleibt diese biblische Wahrheit, dass Mann und Frau in der Ehe zusammengehören. Das ist ein Beispiel jetzt dafür, wo in unserer Zeit die Bibel verwässert wird. Aber jetzt kommt's, es gibt noch ein anderes Problem, in die rechte Seite von der Bibel herunterzufallen. Und das ist uns häufig nicht so bewusst. Wir denken nur an dieses Liberale, wir denken aber nicht an die andere Seite. Und auch das ist ein Problem. Und zwar geht es um das traditionalistische Denken über die Bibel. Und da müssen wir ganz sensibel sein. Wir verwechseln nämlich Formen und Gewohnheiten, die wir gewöhnt sind, verwechseln wir mit biblischen Wahrheiten. Wir denken, unsere Tradition steht genauso in der Bibel. Und es ist aber häufig nicht so. Wir werden enger, als die Bibel es selber ist. Und das ist eine große Herausforderung, auch für uns, auch für die Brüderbewegung und für viele Brüdergemeinden machen meines Erachtens deswegen in den letzten Jahren auch zu, weil sie das sind. Nicht mehr bibeltreu, sondern traditionalistisch. Der Oliver Last, Leiter der christlichen Jugendpflege, mein Chef, der hat mal auf der Ost-die-Bibel-Konferenz gepredigt und er hat einen Satz in einem Artikel geschrieben oder zwei Sätze, die ich richtig, richtig wichtig finde in der Hinsicht. Er schreibt, für uns als Gemeinden ist es wichtig, dass wir diese zeitlosen biblischen Prinzipien in der Bibel identifizieren und sie konsequent leben und lehren. Das ist gar nicht so einfach, wie sich das im ersten Moment anhört. Durch 2000 Jahre Kirchengeschichte haben sich viele Vorstellungen von Gemeinde entwickelt. Und durch eigenes Erleben hat jeder von uns sein Bild von Gemeinde. Das führt zu der Gefahr, dass wir unsere Tradition mit der Bibel verwechseln. Ich glaube, das kann immer wieder ein Problem sein. Zum Beispiel habe ich das schon manchmal gehört, Schlagzeug ist ein teuflisches Instrument. Das steht aber überhaupt nicht in der Bibel. Und das ist ein Problem. Da sagt jemand aus seiner Prägung, weil er das irgendwie immer mit Rockmusik oder sowas verbunden hat, weil er das irgendwie mit christlicher Musik, mit seinem Glauben nicht ganz so super vereinbaren kann, weil er anders geprägt ist, wird auf einmal gesagt, nein, das darf nicht sein. Das ist ein Beispiel. Mir würden noch viele, viele einfallen, aber das lassen wir lieber, dieses Fass lassen wir jetzt zu. Aber als Beispiel gucken wir in die Bibel. Dann gibt uns die Bibel gerade in den Formen, gerade in der Kultur, in der Sprache, in der Musik, indem wir Gottesdienst
leben, indem, ob wir Hauskreise oder Bibelstunde machen, ob wir uns vormittags oder nachmittags treffen, ob wir Abendmahl kurz oder lang feiern, monatlich oder wöchentlich. Das steht alles nicht in der Bibel drin. Deswegen sind wir immer wieder aufgefordert, uns zu reflektieren, was sind Traditionen und was sind wirklich biblische Wahrheiten. Natürlich brauchen wir alle Gewohnheiten, das ist völlig klar. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir brauchen, wenn wir jeden Sonntag uns unterschiedlich treffen würden, dann würdet ihr alle kirre werden und eine Krise kriegen. Ja, sonntags mal hier, mal da, mal so spät, mal so lang, mal mit aufstehen, sitzen und alles hin und her. Wir dürfen das natürlich nicht überstrapazieren, aber diese Freiheit zu behalten ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, bibeltreu bedeutet, schaue ich in die Bibel mit offenen Augen. Lass ich mein Leben spiegeln von der Bibel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Alltag fällt mir das häufig ganz, ganz schwer. Ich lasse mich so viel irgendwie von Medien, von sozialen Medien, ich lasse mich so viel prägen, vielleicht von der Arbeit. Bei dir macht Arbeit vielleicht viel Zeit aus, vielleicht die Gespräche, die du führst. Wann hast du Zeit, in die Bibel zu schauen, dich von der Bibel zu prägen zu lassen? Morgens häufig zu müde, abends zu kaputt. Wann haben wir Zeiten, irgendwie in die Bibel zu schauen? Ich habe mir auf meinem Handy, auf meinem iPhone diese Zeitkontroll-App eingestellt, damit ich nicht so viel soziale Medien konsumiere, sondern damit ich auch mal wieder die Bibel öffne, damit ich die Bibel-App und dann da irgendwie einen Leseplan lese und dass mich der Leseplan erinnert. Oder meine Frau und ich haben bei unseren Eheabenden festgestellt, abends, wenn wir uns extra einen Eheabend nehmen, dann fallen wir oft so ins Sofa und man hat keinen Bock mehr. Man redet über Tag sowieso irgendwie nur über Organisatorisches, über Kinder, über Arbeit, über Probleme, über Einkaufen. Und man kommt gar nicht tiefer über geistliche Gespräche ins Gespräch. Man kommt gar nicht weiter. Man kommt gar nicht tiefer. Und wir haben angefangen, so ein Buch zu lesen, ein Ehebuch, das uns auf geistliche Themen immer wieder hinweist, damit wir in tiefere Gespräche kommen. Sonst gammeln wir und setzen uns hin und gucken irgendwie eine Serie und das bringt aber gar nicht so viel Tiefe, das bringt keine Reflexion in unser Leben. Wir müssen nicht jeden Tag tiefe Gespräche haben, das meine ich nicht, aber dieses immer wieder über Gott und sein Wort ins Gespräch zu kommen, ich brauche dazu jedenfalls Hilfsmittel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir hilft der Hauskreis sehr gut. Wir haben hier Hauskreise, wo wir bewusst über die Bibel nochmal tiefer ins Gespräch kommen. Wenn ich morgens so die Bibel einfach nur lese, dann überfliege ich sie häufig. Ich weiß nicht, ob es dir besser geht, aber ich wünsche mir das einfach, dass wir die Bibel nehmen und uns an ihr reflektieren lassen. Unsere Sexualität, unser Zeitmanagement, unsere Faulheit, unsere Lebensausrichtung, so wie wir über andere reden, das alles sind Themen, die in der Bibel behandelt werden. Und unser Wunsch ist einfach, dass wir nach der Bibel leben. Und ich erlebe es leider, dass immer weniger auch junge Leute sich in der Bibel auskennen. Man hört sich mega coole Prediger an, aber selber in der Bibel kann man gar nicht, man findet gar nichts mehr, man findet sich nicht zurecht. Und genau das wollen wir anders leben, uns gegenseitig herausfordern. Such dir eine Zweierschaft, wo du lernst, Bibel zu lesen, weil alleine ist häufig echt eine große Überwindung. Kann ich nur sagen, meinen Satz wiederholen, du musst die Bibel nicht für dich alleine entdecken, aber für dich persönlich. Und als dritten Punkt, am Puls der Zeit. Wir wollen eine Gemeinde sein, die am Puls der Zeit ist. Ich habe das mal versucht so zu definieren, unsere Veranstaltungen, Gruppen und Kreise sollen verständlich und ansprechend für Menschen unserer Zeit sein. Sie sollen ihre Fragen und ihre Sehnsüchte treffen. Das kann man natürlich jetzt sofort falsch verstehen. Moment, am Puls der Zeit, wir wollen doch nicht irgendwie, mit dem Zeitlauf der Welt gehen. Also ein paar Christen, die schon länger im Glauben unterwegs sind, wissen, was da für eine Gefahr auch mit drinsteckt und denken jetzt vielleicht, was soll dieses am Puls der Zeit, muss das denn sein? Ich will das erklären, bevor manche gleich so eine Scheibe vormachen, möchte ich das erklären, was ich damit meine. Paulus schreibt einmal ein richtig geniales Prinzip, wie er in der Kultur, in der er ist, mit verschiedenen Zielgruppen umgeht. Und zwar steht das in Römer 9, Vers 20 bis 22. Und das will ich einfach mal vorlesen, wie er den Glauben, wie er das Evangelium verkündigt hat, ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Und er sagt, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf einige Weise einige errette. Die Liebe zu den Menschen sollte größer sein als die Liebe zu unserem Geschmack. Die Liebe zu den Menschen um uns herum sollte uns größer sein als die Liebe zu unseren Lieblingsliedern. Zu den Liedern, die wir in unserer Jugendchristzeit schon erlebt haben, die wir lieb gewonnen haben. Ich glaube, wenn diese Lieder, die ich jetzt gerade in meiner Jugendzeit lieb gewinne oder lieb gewonnen habe, Jugendzeit wird ja schon langsam, geht ja schon langsam zu Ende, die werde ich auch in 30 Jahren wieder lieben. Und dann wird mein Sohn sagen, oh Papa, diese alten Lieder, schlag mal Neues vor. Und dann werde ich sagen, oh, ich mag das aber so gerne und das hat auch so einen super Text. Und das werde ich genauso sehen, ja. Aber die Liebe zu den Menschen, auf die wir uns einstellen müssen, die Liebe zu der Kultur, die muss Vorrang haben. Ich will das mal gegenüberstellen, um das nicht falsch zu verstehen. Ich will mal gegenüberstellen, was Zeitgeist bedeutet und was wir mit zeitgemäß oder am Puls der Zeit meinen. Zeitgeist bedeutet etwas, was wir nicht werden wollen als Gemeinde. In Epheser 2, Vers 1 bis 2 steht, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmen. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Paulus prangert bei den Christen an, ihr seid verwässert worden. Ihr habt angefangen, euch nach den Maßstäben der Welt zu richten. Ephesus war ein richtig krasse Weltstadt, ja, da war Götzendienst am Start, da war sexuelle Unmoral verbreitet wie sonst nichts und das ist ein krasser Druck, der gesellschaftlich auf die Gemeinde eindrängt, dass man auch verführt wird, dass man auch ein bisschen Larifari wird in seinem Glaubensleben, aber das sollen wir nicht. Wir sollen nicht dem Zeitgeist mitrennen, im Denken, in dem Leben, in der Ethik, will ich mal sagen, also in der christlichen Lebensweise, wollen wir nicht dem Zeitgeist einfach dem Trend hinterherlaufen. Aber zeitgemäß meint etwas anderes, und zwar diesen Vers, den ich schon vorgelesen habe von Paulus. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Paulus ist dem Wort Gottes gehorsam geblieben, aber dort, wo er Freiheit hatte, dort, wo er sich kulturell einschränken konnte oder wo er kulturell ein bisschen mehr Offenheit leben konnte, hat er diese Freiheit genutzt, um Menschen zu erreichen. Und da habe ich die falsche Bibelstelle? Welche ist es? Hast du sie? 1. Korinther, nicht Römer, 1. Korinther, Entschuldigung, ist 1. Korinther. Danke für den Hinweis. 1. Korinther 9, 22. Gut, dass manche nachlesen, das war der Test. Nee, okay. 1. Korinther 9, 22. Also nochmal zusammenfassend, Paulus ist dem Wort Gottes gehorsam geblieben und er nutzt aber diese Freiheit in den Formen, um den Menschen seiner Zielgruppe, die er gerade erreichen will, nahe zu kommen und sie zu erreichen. Das ist ein Prinzip, das wir leben wollen, das wir auch bei Paulus finden, als er einmal predigt in der Apostelgeschichte, ist das unglaublich, ich will das mal als Beispiel bringen, unglaublich cool zu sehen, wie unterschiedlich er predigt. Und das ist genau das, was wir auch wollen. Ja? Die Menschen heute in ihrer Sprache, in der Kultur mit den Fragen und Sehnsüchten anzusprechen. Paulus tut das mal, kann man mal gerne nachlesen, an zwei verschiedenen Stellen, ganz unterschiedlich. Er predigt das Gleiche, aber in ganz unterschiedlicher Form. Einmal in Antiochia zu Menschen, die Juden waren, in der Synagoge. Also er geht in das jüdische Gotteshaus, spricht sie in ihrem geistlichen, kulturellen Umfeld an. Und wie er dort predigt, ist total spannend. Er knüpft an der Geschichte Israels an, ist na klar. Er redet von Mose, er redet von den prophetischen Erfüllungen. Er knüpft im Alten Testament an. Und er belegt es mit Bibelstellen. Ist logisch, weil die Leute sind so geprägt. Die wissen, wovon er redet. Das sind Juden. Die kennen das Alte Testament. Aber als er in Athen predigt, predigt er auf dem Marktplatz. Die Griechen, die Philosophen, die haben es geliebt, auf dem Marktplatz sich auszutauschen. Ich habe eine neue Lehre, ich habe eine neue Weisheit. Die haben sich dort ausgetauscht, die haben sich dort getroffen. Die waren alle schlauer als der eine, als der andere. Und sie haben dort diskutiert miteinander. Sie haben quasi auf diesen Foren, auf diesen Marktplätzen gesprochen miteinander. Und dort, wenn ihr da mal in die Predigt von Apostelgeschichte 17 reinschaut, dort findet ihr nichts, keine alttestamentliche Beweisführung, kein Mose, kein Altes Testament, kein Israel, sondern er knüpft an den Vorstellungen der Menschen an. Er knüpft an der griechischen Prägung an. Und das bedeutet, Das nennen wir Kontextualisierung. Das heißt, wir stellen uns auf den Kontext der Kultur ein. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde immer wieder. Können wir über unseren Schatten springen? Über unseren Schatten unserer Prägung, um Menschen zu erreichen? Sind wir offen dafür, Menschen mit einer moderneren Sprache, moderner Musik zu erreichen? Natürlich bleibt das immer Geschmackssache. Wir sind eine Multikulti-Gesellschaft. Moderne Musik könnte ich jetzt in 3, 4, 5, 6, 7 Bereichen gliedern. Das kann man gar nicht so verallgemeinern. Und natürlich wollen wir eine Mehrgenerationsgemeinde sein und auch immer wieder Rücksicht auf alt und jung, auf langgläubig, auf kurzgläubig nehmen. Und das bleibt total spannend. Nochmal in die Brüderbewegung zurück, finde ich ein total spannendes Beispiel. Ein für uns sehr altes Lied war damals hochmodern und ist, also das ist nicht nur das einzige Lied, aber eins der Lieder ist Lob, Ehre, Preis und Dank sei dir. Die alten Haudegen kennen das noch. Lob, Ehre, Preis und Dank sei dir. Wenn ihr das mal singt, werdet ihr feststellen, das ist ein typischer Walzer. Ich will das jetzt nicht vormachen, ich bin stark versucht, aber das lassen wir. Es ist ein typischer Walzer von der Melodie her. Und wisst ihr was, Walzer war zu der Zeit hochmodern. Man hat zu der Zeit der Brüderbewegung, zu der Entstehung, auch teilweise Melodien aus den Pubs und Bars genommen und geistliche Texte drauf gedichtet. Stellt euch das mal vor, das war hochaktuell. Das war Sprache und Kultur, die die Menschen getroffen haben. Stellt euch mal vor, ich würde das Lied Atemlos von Helene Fischer jetzt umschreiben, oder ich würde Jennis und Jochen bitten, das umzuschreiben, und wir würden das hier vorne spielen. Wer würde, jetzt müsst ihr euch nicht melden, aber wer würde hinten rücks runterfallen und nach Hause gehen? Aber das ist doch herausfordernd. Ich kann das verstehen, ich muss das auch nicht unbedingt haben, ja, das Lied. Aber das ist jetzt so ein Beispiel, versteht mich jetzt nicht falsch und habe keine Angst, dass ich das tue. Aber versteht ihr, das ist ein Beispiel. Es ist in der Geschichte immer so gewesen, dass wenn eine Bewegung lebendig bleiben will, wenn sie nicht für sich zurückgezogen irgendwann immer älter wird in den Formen und in der Art und Weise, dann muss immer wieder auch neue Kultur Einzug halten. Und das bleibt ein total spannendes und auch mit Spannung beladenes Thema. Das ist mir total bewusst. Und deswegen möchte ich jetzt gleich schließen damit, dass etwas viel, viel größer ist als diese Werte, die ich bisher genannt habe. Am Puls der Zeit, ja gut und schön, aber wichtiger ist für uns als Gemeinde, dass wir Liebe füreinander haben. Denn Jesus sagt einmal, an der Liebe zueinander werden sie euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Wichtigste. Das ist der wichtigste Wert und ich bringe ihn am Ende, weil das hängen bleiben soll. Dass wir Verständnis und Liebe füreinander haben, dass Menschen, dass denn du neu in unserer Gemeinde kommst, dass du merkst, hier ist Liebe, hier ist Voreingenommenheit, hier ist Verständnis für meine Prägung, hier ist Reflexionsmöglichkeit, hier werde ich nicht in eine Schublade gesteckt, hier kann ich meine Meinung sagen und werde nicht gleich runtergeballert mit der Bibel, sondern mir wird mit Liebe und Verständnis begegnet. Ich wünsche mir, dass wir so eine Bewegung bleiben. Und ich schließe mit einem Zitat von Lennart Homrickhausen, der mal bei uns vor Jahren schon ein Seminar über die Brüderbewegung gemacht hat. Und er hatte so ein Fazit, das ich total liebe. Und er sagt, unser Orientierungspunkt ist die Bibel ohne Ballast von Tradition und die Bibel als Motor für Vision. Das wünsche ich mir, dass die Bibel ohne Ballast von Tradition der Motor für Vision in unserem Gemeindeleben wird, für dich und für mich persönlich. Gemeinde ist für mich am Puls der Zeit, aber vor allem am Puls der Bibel. Das steht über allem Gottes Wort und wir wollen in Liebe zusammenhalten und Verständnis haben, auch wenn es immer wieder Fragen gibt, die man in einem Forum diskutieren darf. Dann lasst uns nicht hintereinander drüber reden, also nicht sondern direkt miteinander darüber sprechen. Die Band kann nach vorne kommen und ich möchte noch beten und ihr könnt dazu aufstehen. Jesus, du hast es uns vorgelebt, was es heißt, Liebe für Menschen zu haben. Liebe für die, die ausgeschlossen waren, die ausgestoßen waren. Du hast Dinge aber auch klar angesprochen. Du hast Sünde nicht heruntergespielt, du hast aber deine Gnade immer wieder so ganz klar deutlich gemacht und damit Menschen einfach eine neue Perspektive und Hoffnung gegeben. Und ich bete für jeden, der diese Gnade auch neu braucht in seinem Leben, der irgendwie vielleicht auf komischen Wegen unterwegs ist, der merkt, dass er irgendwie dich braucht, dass er sich entfernt hat, dass du ihm neu begegnest. Ich bete für jeden, der Fragen hat, der die Bibel näher kennenlernen möchte, der es auch erleben möchte, dass dein Wort so reichhaltig für uns ist, dass es so gute Prinzipien für uns bereithält, die nicht immer, die uns auch manchmal richtig hinterfragen, die uns auch manchmal herausfordern. Ich möchte dich bitten, dass wir Mut haben, in dein Wort zu schauen, dass wir Motivation vor allem auch haben im Alltag, dein Wort zu studieren, dass wir uns Hilfe suchen, dein Wort zu verstehen, Jesus, und dass wir Liebe haben für dich als erstes und diese Liebe von dir anderen weitergeben, in unserer Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Danke, Herr, dass du uns hier nach Hasse geführt hast und wir wollen ein Licht sein für dich, Herr. Wir wollen deine Liebe leben. Wir wollen Liebe untereinander haben. Herr Jesus, danke jetzt, dass du uns dabei helfen willst, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns Liebe immer wieder lehrt, der uns immer wieder an deine Wahrheiten erinnert. Danke dafür. Amen.